Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er verbindet Wut und Zärtlichkeit, Spiritualität und Politik, christliche Mystik und Buddhismus. Der Liedermacher Konstantin Wecker. Seit Jahrzehnten singt er unermüdlich an gegen politische Systeme, die Reiche reicher und Arme ärmer machen. Doch der 64-Jährige, der wegen Kokainsucht durch eine tiefe Lebenskrise ging, ist überzeugt, es braucht nicht nur das politische Engagement, sondern auch das innere Wachstum jedes Einzelnen. Zen, Zorn und Zivilcourage. Heidi Kronenberg im Gespräch mit dem Liedermacher Konstantin Wecker.
Mit dem Alter und der Plage stellt sich irgendwann die Frage, ist es besser zu erkalten, lässt man alles schön beim Alten? Soll man sich die Wunden lecken, legt sich in gemachte Betten, statt die Kissen mit Gefühlen alten Trotzes aufzuwühlen?
Konstantin Wecker, Wut und Zärtlichkeit, dies ist der Titel Ihrer aktuellen Tournee und des Liedes, das wir eben hören. Wut und Zärtlichkeit, ein ungewöhnliches Paar.
Dachte ich auch. Und interessanterweise hat mich jemand aus meinem Publikum eigentlich auf die Idee gebracht. Ich habe in einem Internetblog geschrieben auf meiner Website, dass ich zurzeit so zerrissen bin zwischen meiner Wut über das, was politisch geschieht und mit uns angestellt wird, und andererseits zwischen meiner Sehnsucht, mich weiter ja zu einem Liebenden zu entwickeln. Und dann hat mir eine Unbekannte geschrieben, aber Herr Wecker, Wut und Zärtlichkeit gehört doch zusammen.
Sei ein Heiliger, ein Sünder, gib dir alles, werde ganz. Hab mich niemals an Gesetze, Dogmen oder Glaubenssätze, Führer, höhere Gewalten, ohne Widerspruch gehalten. Und mich führen auf meiner Reise zum Verstehen viele Gleise. Zwischen Zärtlichkeit und Wut tut das Leben richtig gut.
An Wut mangelt es derzeit ja nicht. Wut auf Banker, auf Politiker, auf Diktatoren. Überall, wo man hinsieht, in Kairo oder Damaskus, Zürich, Stuttgart. 2010 wurde der Wutbürger zum Wort des Jahres erkoren. Das muss Ihnen, Konstantin Wecker, gefallen oder fehlt es dieser Wut an Zärtlichkeit?
Eigentlich sind es Mutbürger. Das gefällt mir besser. Wut ist natürlich ein Thema, sonst hätte ich es ja nicht zum Thema meiner CD gemacht. Aber zur Wut gehört die Zärtlichkeit. Also nur einfach blinde Wut hat überhaupt keinen Sinn. Dass man Wut natürlich haben kann, vielleicht auch soll, aber nie aus Wut handeln darf.
Sondern dass die andere Gefühle, eben wie Zärtlichkeit oder Empathie, irgendwo auch noch mitschwingen, mittragen müssen beim Handeln.
Nicht nur auch noch, sondern das sind eigentlich die maßgeblichen Gefühle. Also Empathie ist das A und O, sollte das A und O einer Gesellschaft sein.
Sie sind wie wir, doch sind sie es nicht gerne. Sie machen sich nicht gern mit uns gemein. Sie schikanieren uns lieber aus der Ferne. Und wollen gleich nur unter ihresgleichen sein. Wir zahlen Steuern und sie setzen ab. Wir legen Hand an und sie spekulieren. Und halten unsere Ängste klug auf Trab, damit wir nichts kapieren beim Verlieren. Sie sind die Reichen, manchmal auch die Schönen. Sie reden Unsinn und der wird gern publiziert. Sie faseln gern von viel zu hohen Löhnen. Und dass das unsere Wirtschaft ruiniert. Die Börse jubelt, wenn sie die entlassen, die ihnen ihren Reichtum eingebracht. Gerichtlich sind sie eher nicht zu fassen, denn die Gesetze sind für sie gemacht. Empört euch, beschwert euch und wehrt euch. Es ist nie zu spät, empört euch. Gehört euch und liebt euch und widersteht, empört euch.
Sie sind nicht nur Liedermacher und Musiker, Sie sind auch Buchautor. Ihr neuestes Buch trägt den Titel Es geht ums Tun und nicht ums Siegen, Engagement zwischen Wut und Zärtlichkeit. einmal mehr. Es geht um die Verbindung von Spiritualität und politischem Engagement. Empört euch, beschwert euch und wehrt euch. Das ist Ihr Aufruf, Konstantin Wecker. Viele werden Ihnen sagen, ja, ja, das tun wir ja gerne. Wir sind auch dabei, aber bitte lass uns in Ruhe mit deiner Spiritualität. Was antworten Sie Ihnen? Warum wollen Sie Politik und Spiritualität zusammenbringen?
Ich habe in einem anderen Lied, das schon Ende der 70er geschrieben habe, ein radikal-pazifistisches Lied. Wenn unsere Brüder kommen mit Bomben und Gewehren, dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren. Jedoch bevor sie kommen, und wäre es gut, sich zu besinnen, ein jeder muss die Liebe mit sich allein beginnen. Wir werden keine gerechtere Gesellschaft haben, wenn wir nicht ein anderes Bewusstsein entwickeln, zu dem notwendigen politischen Engagement. Das letzte Jahrhundert hat uns gezeigt, dass eines nicht geht, dass sich einzelne Menschen aufgrund ihrer überheblichen Ratio überlegen, wie eine gerechte Welt auszusehen habe, sie installieren und dann im Endeffekt zu Diktatoren werden. Es ging immer in die Hosen. Warum? Wenn wir wirklich eine Gesellschaft wollen, eine friedliche Gesellschaft, eine gewaltfreie Gesellschaft, müssen wir das einzelne Individuum ernst nehmen, gleichzeitig ihm aber abverlangen, dass es selbst an sich arbeitet und nicht irgendeinem Führer, einem Dogma, einem Glaubenssatz oder einer Ideologie vertraut. Deswegen ist es notwendig, dass wir zu unserem politischen Bewusstsein, das wir hoffentlich jetzt wieder entwickeln, so ganz zuversichtlich bin ich nicht, trotz Occupy Wall Street und allem, was es da gibt, ist es ganz notwendig, das Ganze auch mit einer neuen und bewussten Spiritualität Hand in Hand gehen zu lassen. Da bin ich überzeugt davon, schon seit vielen Jahren. Und ich sitze da zwischen vielen Stühlen und kriege auch ganz schön auf die Mütze von jeweils dem verschiedenen Lager. Noch vor 10 Jahren war das so, dass wenn jemand wirklich spirituell war, hat er gesagt, wieso soll ich mich politisch überhaupt kümmern? Das hat mit mir nichts zu tun. Alles geht von mir aus und wenn ich mich verwandle, verwandelt sich die Welt. Ganz so stimmt's halt doch nicht. Wenn man sich selbst verwandelt, sterben trotzdem noch jede Minute ein paar tausend Kinder an Hunger.
Und umgekehrt, wenn man nur rumdemonstriert?
Wenn man nur rumdemonstriert und sich nicht immer wieder auch in sich geht dabei, um sich auch zu fragen, was kann ich persönlich, was kann ich wirklich an mir tun, um etwas zu verändern? Das muss Hand in Hand gehen mit dem Wunsch auch nach außen hin, sich zu engagieren.
Menschen müssen sich verändern, um sich selber treu zu sein. Nur das Wechseln von Gewändern kann kein wahrer Wandel sein. Mancher sagt, nur meditieren, essen, was zum Boden fiel. Sich im Ganzen zu verlieren, sei das wahre Lebensziel. Andere ritzen ihren Armen Hass und Rache blutig ein. Sie sind viel zu schwer verwundet, um im Herzen ganz zu sein. Andere wiederum marschieren, Fahnen werden stolz gehisst. Und auch sie werden verlieren, weil kein Sieg beständig ist. Eines fügt sich doch zum anderen, nichts besteht für sich allein. Sei ein Heiliger, ein Sünder, gib dir alles, werde ganz.
Sie meditieren ja auch. Was bedeutet Ihnen die Meditation?
Ich bin kein guter Meditierer. Ich bemühe mich. Ich hatte am Anfang den typischen Anfängerfehler gemacht, alle, die meditieren, und bin davon ausgegangen, dass man irgendwann eine gute Meditation hinlegen muss. Also das heißt schon wieder ein Leistungsdruck in etwas, also was eigentlich gegen den Leistungsdruck sein sollte. Die Gefahr laufen viele. Also, oh, heute haben wir eine super Meditation gehabt. Ja, ich versuche schon jeden Morgen auch weiterhin zu meditieren, also im klassischen Sinne. Aber da bin ich auch mal so, dass ich dann nach 5 Minuten abbreche, weil man sagt, heute ist es einfach nicht mein Tag. Ich habe mich entschieden, dass ich zwar ein schlechter Zen-Meditierer bin, aber eigentlich bin ich schon jemand, der viel meditiert. Ich meditiere jeden Abend auf der Bühne, wenn ich im Klavier improvisiere. Ich meditiere jeden Tag, wenn ich Klavier spiele und zu Hause übe und improvisiere. Ich meditiere eigentlich, wenn ich Gedichte schreibe. Gerade beim Gedichteschreiben, das geht eigentlich nur in einem meditativen Vorgang der Inspiration. Ich glaube, ich habe mein Leben lang schon meditiert. Und ich halte mich am Buddha in dem Fall. Der sagt, es gibt so viele Wege zur Erleuchtung, wie es Individuen und Menschen gibt.
Wann
Haben Sie das Gefühl, jetzt habe ich meditiert oder ich meditiere und wann nicht?
Wenn du das, was du tust, tust, bist du erleuchtet. Dieser berühmte Zen-Satz, wenn ich esse, esse ich, wenn ich schlafe, schlafe ich. Das ist nur wahnsinnig schwer. Ich habe es versucht in einem Gedicht. Jeder Augenblick ist ewig, wenn du ihn zu nehmen weißt. Wenn du stirbst, stirb nur dein Werden, gönn ihm keinen Blick zurück. In der Zeit muss alles sterben, aber nichts im Augenblick. Also diesen Augenblick wahrnehmen können, in dem Augenblick sein, das meinte ich, wenn ich sage, ich bin beim Improvisieren und auch manchmal auf der Bühne, bin ich in einem Zustand der Meditation, da bin ich wirklich im Jetzt und im Augenblick.
Jeder Augenblick ist ewig, wenn du ihn zu nehmen weißt. Ist ein Vers, der unaufhörlich Leben, Welt und Dasein preist. Alles wendet sich und endet und verliert sich in der Zeit. Nur der Augenblick ist immer. Gib dich hin und sei bereit. Wenn du stirbst, stirb nur dein Werden. Gönn ihm keinen Blick zurück. In der Zeit muss alles sterben, aber nichts im Augenblick.
Konstantin Wecker, Sie haben sich ja auch mit der christlichen Mystik beschäftigt. Haben Sie sich von dieser abgewandt oder gibt es die auch noch in Ihrem Denken, Leben, Fühlen?
Nein, die christliche Mystik hat mich ja zum Buddhismus gebracht und mit der Bilderwelt des Buddhismus konnte ich nie was anfangen. Ich konnte auch nie was mit dem Nichts und mit dem Nirvana anfangen. Also der Himmel ist mir näher und unsere christlichen Bilder sind mir auch näher. Ich kann mit Meister Eckhart im Endeffekt immer noch viel mehr anfangen als mit dem tibetischen Buddhismus, weil es einfach meine Sprache ist, die ich spreche und meine, wie gesagt, meine Bilderwelt. Nein, die christliche Mystik ist für mich nach wie vor der Zugang zum Spirituellen. Mein Sohn hat mich neulich geschimpft und gesagt, warum hast du mich taufen lassen? Ich bin Buddhist, der 12-Jährige. Ich will Buddhist sein. Sage ich, das ist schon okay, du kannst, also in Deutschland kann man mit 14, hat man glaube ich die Religionsfreiheit, kannst mit 14 sofort austreten. Ich lege dir überhaupt keine Steine in den Weg. Du kannst aus der Kirche austreten, du kannst Buddhist werden, du kannst Hinduist sein, alles Mögliche. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte dich taufen lassen und wenigstens der Idee nach katholisch aufwachsen lassen, weil es unser Kulturkreis ist und weil du in diesem, bin jetzt wieder dabei, mit dieser Bilderwelt ja auch groß geworden bist. Es gibt ja das Christkind für die kleinen Kinder bei uns und in einem anderen Kulturkreis gibt es eben was anderes und dann soll man sich auch damit auseinandersetzen.
Konstantin Wecker, Sie treten manchmal auch in Kirchen auf. Sie sind in Luzern in einer katholischen Kirche aufgetreten. Was bedeutet es Ihnen, in einer Kirche aufzutreten? Sie sind ja selber auch katholisch aufgewachsen.
Ich bin bis jetzt immer nur in protestantischen Kirchen aufgetreten. Die Katholiken haben das noch nie geschafft, mich reinzulassen in Deutschland. Also erstmal in Luzern, in der Schweiz, durfte ich einem katholischen Pfarrer begegnen, der es gewagt hat, den viel geschmähten Wecker auftreten zu lassen. Der Alois Metz ist der erste katholische Pfarrer, der mich in seine Kirche geholt hat. Der Alois sagt sehr schön zu mir, er sieht in mir auch einen Priester. Und ich finde es gar nicht vermessen, wenn mir das gefällt, weil ich finde, das Künstleramt hat ja auch etwas zu tun mit einem Priesteramt. Ich habe schon immer das Gefühl, dass ich den Menschen in den Konzerten etwas mitgeben kann, was für sie selbst auch über lange Zeit hinweg wirkt. Und das kriege ich auch bestätigt durch viele Briefe und E-Mails, die ich bekomme. Insofern fand ich das völlig okay, in einer Kirche aufzutreten und an dem Altar zu spielen. Ich bin Katholik gewesen, ich bin vor ein paar Jahren ausgetreten aus der Kirche. War ein langer Weg, um auszutreten. Es war nicht leicht, weil ich Religionslehrer hatte in meiner Kindheit, die mir so vehement eingebläut haben, dass jeder, der aus der Kirche austritt, in die Hölle kommt. Und zwar richtig eingebläut, also auch körperlich. Man darf nicht vergessen, ich bin 47er Jahrgang. Unsere Religionslehrer, die Älteren, waren Nazis. Ja, braucht man nicht drum rumreden. Ich bin ausgetreten, weil ich die Machenschaften der Vatikanbank, ich habe das einfach nicht mehr mittragen wollen. Ich bin der katholischen Kirche nicht prinzipiell undankbar. Sie hat mich gezwungen, mich immer wieder mit Gott zu beschäftigen. Ich habe ihn verdammt, ich habe ihn verflucht, ich bin streckenweise Atheist gewesen, was ich nie vom Herzen her richtig sein konnte. Aber ich habe mich an ihm gerieben wie an einem Vater, ja. Ich habe pubertiert gegen ihn und mittlerweile kann ich, und das finde ich sehr schön, ich kann das Wort verwenden, ohne irgendetwas damit zu interpretieren. Ich möchte das Wort Gott weiter verwenden, weil es für mich gestaltlos geworden ist. Es entspricht immer mehr dieser Forderung, du sollst dir kein Bildnis von mir machen. Ich mache mir von Gott kein Bildnis.
Sie sagten eben, ich kann nicht Atheist sein. Warum geht das bei Ihnen nicht?
Weil ich von Anfang an gespürt habe, dass ich etwas in mir habe, was ein so unglaubliches Geschenk ist und was nicht von mir selbst kommen kann. Eine Gedichtzeile ist wie eine Melodie, die wird einem geschenkt. Ich kann nicht stolz drauf sein. Ich kann auf ein Gedicht, das, wie ich weiß, vielen Menschen schon geholfen hat, liebes Leben, fang mich ein, halt mich an die Erde, kann doch, was ich bin, nur sein, wenn ich es auch werde. Gib mir Tränen, gib mir Mut und von allem mehr, mach mich böse, mach mich gut, nur nie ungefähr. Liebes Leben abgemacht, darfst mir nicht verfliegen, hab noch so viel Mitternacht sprachlos vor mir liegen. Das ist etwas, was man geschenkt bekommt. Und eigentlich sehe ich mich da, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig als Autor. Es steht zwar Konstantin Wecker drunter und ich habe es auch geschrieben, aber ich habe es eben aufgeschrieben. Es war da. Und bei den Melodien ist es das Gleiche, da ist es noch deutlicher. Wie kann das sein? Ich setze mich hin, ich könnte mich auch jetzt auf der Stelle ans Klavier setzen und sie geben mir irgendwas zum Vertonen, das fällt mir was ein. Es muss jetzt nicht immer große Kunst sein, aber es fällt mir auf jeden Fall eine Melodie zu. Sie fällt mir zu. Woher bitte? Hab ich die erarbeitet? Warum haben das andere nicht? Ist es mein Verdienst? Ganz bestimmt nicht. Es ist ganz bestimmt nicht mein Verdienst. Dass ich das bekomme, ist einfach ein Geschenk, das ich nicht mehr weiter hinterfragen kann. Ich werde es nie erfahren. Und da weiß ich, es gibt noch etwas anderes. Deswegen kann ich nicht im Endeffekt wirklich nicht religiös sein. Ich kann auch nicht atheistisch sein. Ich weiß, dass es hinter den Erscheinungsformen unserer materiellen Welt und hinter unserem Ich, das wir so anbeten und wo wir glauben, es sei sowas Endgültiges, noch etwas anderes gibt. Und dieses andere, wahrscheinlich ist das ungeheuer viel, was unsere Ratio eben nicht erfassen kann. Was wir aber erleben, manchmal in der Meditation, manchmal in der Natur, in den Momenten, in denen wir ganz da sind, hier, jetzt da sind und spüren, dass wir vereint sind eigentlich mit allem, was lebt, ist und existiert. Es gibt diese Momente und ich glaube, jeder Mensch auf der Welt hat das schon mal erlebt. Also hat jeder auch schon die Erleuchtung erlebt und jeder ist wahrscheinlich von Haus aus zuerst schon mal erleuchtet.
Entzündet vom Weltenbrand, ins Jetzt gepflanzt, ewig in Rhythmen gebannt, aus Klängen gestanzt. Tauchst in die Fluten du ein, bis alles erlischt, würdest kein Brandung sein, endest als Gift.
Dem Ganzen entzweit, doch ganz auf dich gestellt, bleibt nur dein brüchiger Tanz auf den Wogen der Welt. Und du erinnerst den Ton, den großen Gesang, dem vor Urzeiten schon dein Wesen entsprang. Hey, hey, Allah, hey, hey, Allah, hey, 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 Allah, hey,
Konstantin Wecker, Sie kommen aus einer antifaschistischen Familie. Ihre Eltern ließen sich vom Naziregime nie blenden. Sie schreiben, Ihre Mutter und Ihr Vater hätten Sie den aufrechten Gang gelehrt. Nun haben Sie letztes Jahr im Film Wunderkinder einen SS-Mann gespielt. Sie sind ja auch Schauspieler. In einem Interview erklärten Sie, wie Sie darüber erschraken, wie schnell Sie sich in diese Figur hätten eindenken können. Wie haben Sie das erlebt und was haben Sie allenfalls darüber gelernt oder auch über sich selber gelernt?
Als ich das Drehbuch bekommen habe, habe ich es gelesen mit dem festen Vorsatz, die Rolle nicht anzunehmen. Dann habe ich das Buch gelesen und habe mir gedacht, so ein gutes Buch habe ich 15 Jahre lang nicht mehr gelesen. Es hat mich wirklich begeistert. Dann habe ich das besprochen mit meinen paar Freunden, mit der Familie. Und sagte mein kleiner Sohn, der 12-jährige Papa, das kannst du nicht machen, denn Publikum nimmt dich nicht mehr ernst danach. Die meinen dann, du bist ein Faschist. Das war ganz süß. Der war mit mir auch schon öfters auf Demos gegen die Nazis und so. Und er gesagt, aber Papa, das geht nicht. Aber er hat auf der anderen Seite Verständnis für Schauspieler. Er ist auch schon mal in ein paar Filmen aufgetreten. Also ich konnte das dann mit ihm auch sehr schön besprechen. Und dann habe ich nach 2 Tage Bedenkzeit habe ich zugesagt. Und das war sehr klug, dass ich zugesagt habe, weil ich so viel über mich erfahren habe. Ich hätte nicht annähernd diese Erfahrung gemacht, wenn ich nicht diese SS-Uniform einmal angezogen hätte. Und es war die Uniform, die mich verwandelt hat. Mein Vater sagte früher schon zu mir, du kannst viel in deinem Leben machen, aber zieh niemals eine Uniform an. Ich hatte diese SS-Uniform an und war innerhalb von einer Minute verwandelt. Man sagt mir ja nach, ich hätte die Rolle sehr, sehr gut gespielt. Und ich muss auch sagen, wenn ich mich selbst auch drin sehe, es ist wirklich erschreckend gut. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Kompliment ist, denn ich habe ja gar nicht gespielt. Ich war das in dem Moment. Und es war wirklich so, dass ich nach einer Woche sauer war, wenn mich die Statisten nicht mit Heil Hitler begrüßt haben. Natürlich hat sich das geändert, wenn ich nach Drehschluss die Uniform ausgezogen hatte. Und es kam sicher auch noch eine Lust am Spiel dazu, das ist gar keine Frage. Und es ist auch toll, mal so eine Rolle zu kriegen. Jeder wünscht sich mal den Bösen zu spielen, das ist einfach richtig schön. Ja. Aber was mich wirklich erschreckt hat, ist, wie sehr ich gespürt habe, was Macht in einem bewirken kann. Jetzt war es ja nur ein Spiel und ich wusste ja, dass ich nicht wirklich Macht habe. Und trotzdem habe ich in diesem Spiel, weil ich war ein hoher SS-Mann, ich war also einer unter Heydrich, ich hatte was zu sagen. Und es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, Menschen abfahren zu lassen mit einer Handbewegung. Es hat mir Spaß gemacht, Frauen schlecht zu behandeln. Auch die Erotik der Macht auszuspielen. Ja? Er hatte eine Sexualität, überhaupt keine Frage. Und diese Macht, die ich da erlebt habe, hat mir gezeigt, ich habe seit 40 Jahren nicht nur gegen den Faschismus außen gekämpft, ich habe auch gegen den Faschisten in mir gekämpft.
Haben Sie da wirklich was Neues über sich erfahren oder war das vorher irgendwie schon da?
Ja, ich habe was Neues erfahren. Es ist immer so, zwischen Wissen und Erfahren ist ein Riesenunterschied. Wir haben vorhin über die Mystik gesprochen. An Gott glauben kann ich nicht, weil mir ein Priester erzählt, ich soll es oder irgendjemand oder die Bibel es sagt. Gott erfahren ist was anderes. Das ist der Weg des Mystikers. Und ich habe gewusst, dass in jedem Menschen ein, natürlich auch latent ein Faschist steckt. Aber ich habe es erst erfahren durch das Anziehen dieser Uniform, dass es auch in mir ist. Es gibt manchmal so intellektuelle Lippenbekenntnisse. Klar sind wir alle schlecht. Ja, sagt jeder, in mir ist auch sehr viel Schlechtes. Aber wenn man dann wirklich mal rauskriegt, was alles in einem schlecht ist, wenn man es wirklich vorgeführt kriegt von sich selbst, dann will es keiner so richtig wahrhaben. Also den Schatten nur zu benennen, ist was anderes, als den Schatten in sich auch wirklich zu erleben.
Vielleicht in diesem Zusammenhang ein Zitat aus dem Buch »Es geht ums Tun und nicht ums Segen«. Ich zitiere, »Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir in den Augenblicken unserer größten Verzweiflung unserem Innersten am nächsten sind. Ein Obdachloser sagte einmal zu mir, religiös sind Menschen, die Angst vor der Hölle haben, spirituell sind Menschen, die durch die Hölle gegangen sind. Konstantin Wecker, sind Sie durch die Hölle gegangen?«
Also man kann sicher noch durch entschieden schlimmere Stufen der Hölle gehen als ich. Also wir haben jetzt gerade vom Dritten Reich gesprochen. Ich wage es überhaupt nicht, da irgendwelche Vergleiche anzuziehen. Aber es war schon eine Vorstufe, die ich erlebt habe. Natürlich, meine Drogensucht, die Suchtkrankheit allein ist schon eine Form einer Hölle, durch die man geht als Mensch. Und was dann hernach passiert ist, war auch nicht sehr angenehm, sagen wir mal. Also mit Hölle möchte ich es jetzt nicht beschreiben. Aber wenn man 2 Jahre von allen Zeitungen gejagt wird und überall auf jedem Zeitungsständer im Schlagzeilen lesen muss, was man für ein schlechter Mensch ist, es ist auf jeden Fall nicht besonders angenehm. Ja. In meinem Fall hat mir natürlich meine Verhaftung geholfen. Ja. Und dann wusste ich ab dem Moment, das ist die Chance, vielleicht jetzt mal wirklich loszukommen.
Hat sich in dieser Zeit Ihre Spiritualität ausgeformt oder vertieft?
Ja, im Gefängnis und nach dem Gefängnis. Natürlich, was bleibt einem anders übrig, als im Gefängnis in sich zu gehen? Wenn man das nicht tut, dann ist man, glaube ich, ziemlich blöd. Also man muss schon die Chance dann wahrnehmen. Und in meinem Fall war es, dass ich von der ersten Sekunde an begriffen habe, das ist die große Chance, jetzt endlich mir wieder selbst zu begegnen, was ich ja über Jahre auch aufgrund meiner Scham auch, die man natürlich, jeder Süchtige schämt sich vor sich selbst, vor anderen. Er zeigt es nicht, aber er schämt sich. Und diese große Scham hat mich gehindert, mich mit mir zu konfrontieren. Wollte ich nicht. Also habe ich mich dauernd irgendwo ins Außen gestürzt und Erlebnisse mit anderen Menschen, um ja nicht allein zu sein. Und dann war ich plötzlich gezwungen dazu. Dann war ich allein. Und keine Frage, hat es einen großen Anstoß gegeben, um meine Spiritualität wieder aufleben zu lassen, die nie wirklich weg war.
Trotzdem, was hält dich im Spiel? Welcher Verdacht leiht dir noch Licht und Ziel in deiner Nacht? Welches geheime Wort äonenfern schwingt sich im Geiste fort durch Stunde und Stern?
Weshalb auch mancher Moment Liebe verweht, der dir auf einmal bekennt, warum es dich lebt. Und so lugst du am Bug, fährst nie im Hafen ein, als wäre es Gnade genug, Segel im Winde zu sein.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass jetzt Zeiten von großen positiven Transformationen anbrechen würden. Sie reden von der Utopie einer herrschaftsfreien und gewaltfreien Gesellschaft, ein Traum, der Sie durch Ihr ganzes Leben begleitet, Konstantin Wecker. Nun, 2011 war das Jahr von Fukushima, der Finanzkrisen. Glauben Sie im Ernst, dass 2012 etwas Besseres bringen wird?
Nein, diese Utopie, von der ich rede, die werde ich garantiert nicht mehr erleben. Das ist aber kein Grund, nicht an ihr festzuhalten. Und zwar nicht nur, weil ich Söhne habe. Ich hätte jetzt auch ohne persönliche Nachkommen, hätte ich dran festgehalten. Und nein, das wird eine Transformation sein, die ihren Weg braucht, die lange braucht. Aber wenn es nicht dann Leute wie mich gibt, und da gibt es ja viele, Gott sei Dank, ganz, ganz viele kleine Mosaiksteinchen, die weiter dran bauen. Und ich glaube, dass wir auch noch ganz viel Frauen brauchen, die in patriarchatskritischen Theorien, also rein intellektuell, das Thema auch wirklich aufarbeiten. Denn für mich ist es ein Problem des Patriarchats. Wir haben seit ein paar tausend Jahren, seit 7000 Jahren, haben wir dieses Patriarchat, das im Endeffekt sich nur halten kann durch Machtkriege, durch Konkurrenzdenken. Und es gibt andere Gesellschaftsformen, die jetzt immer mehr aussterben. Es gibt sie sogar noch in irgendwelchen Urwäldern. Gibt es noch diese Gesellschaftsformen, matriarchale Strukturen, die eben nicht, das darf man nicht falsch verstehen, Matriarchat heißt nicht einfach das Ganze, das Gleiche, bloß mit Frauen an der Macht. Das meint auch das Matriarchat überhaupt nicht. Das Matriarchat ist eine Gesellschaftsform der Nicht-Konkurrenz, des Nicht-Konkurrierens, sondern des Miteinanders statt des Gegeneinanders. Ich glaube, das ist die einfachste Erklärung. Wir brauchen eine Gesellschaft, die statt Gegeneinander sich selbst immer an die Spitze bringen will, eine Gesellschaft des Miteinanders, wo es nicht wichtig ist, ob einer an der Spitze ist, sondern wo es viel wichtiger ist, ob einer für den anderen auch da ist.
Empört euch, beschwert euch und wehrt euch, es ist nie zu spät. Empört euch, gehört euch und liebt euch und widersteht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.